herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 14. Oktober 2025, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Episode aufnehmen für euch.
So ist es.
Für uns ist noch Montag, heißer Montagmittag in Kailua Kona. Wir machen heute mal den Sack zu unserer Berichterstattung über die Ironman-Weltmeisterschaft. Noch nicht ganz, wir haben noch eine Printausgabe und wir, das ist euer Chefredakteur
Nils Fließhardt, guten Tag.
Mein Name ist Frank Wechsel und wir blicken zurück auf eine spannende, auf eine besondere Woche hier auf Hawaii. Ironman-Weltmeisterschaft nur für die Frauen, zum zweiten Mal exklusiv hier in Kona. Bevor im nächsten Jahr wieder ganz andere Dinge kommen, aber wir reden erstmal über dieses Jahr. Nils, wir sind noch ein bisschen immer noch geflasht. Ein bisschen erschöpft, ja. Muss ich gestehen. Schlaf täte jetzt mal gut nach drei Nächten, die eigentlich schlaflos waren, mehr oder weniger.
Ja. So ist es immer. Es wird nicht besser nächstes Jahr, aber und es ist die Gedanken kreisen im Kopf. Was ist da passiert und wie konnte es dazu kommen und was bedeutet das für den Langdistanz-Triathlon?
Ja. Die Geschichte ist bekannt. Wir haben eine neue Ironman-Weltmeisterin. Es gehört zur Tradition für einen Norweger, dass man bei der Premiere bei einer Ironman-Weltmeisterschaft den Titel holt.
So ist es. Ja, das ist Gustav Iden gelungen, das ist Christian Blummenfeld gelungen, das ist Kasper Staunes gelungen und das ist Sue Vay Lovsett gelungen. Und das ist schon, wie hat sie sich ausgedrückt? Sie hat aber am Anfang, wollte sie nicht so viel darum geben und auch sich da nicht so drauf einlassen, weil es natürlich auch ein bisschen anders ist bei ihr. Ne? Sie ist nicht in dieser Trainingsgruppe der Norweger, wie man so sagen würde, der Norwegian Hype Train. Sie fährt quasi für eine andere Gesellschaft sozusagen, aber mit unter der gleichen Flagge. Aber als sie dann hier auf der Zielgeraden war, hat sie ja gedacht, ja, irgendwas muss da ja doch dran sein.
Ja. Ein Ergebnis, das wir irgendwie so ein bisschen haben kommen sehen. Also wir waren gar nicht so schlecht, glaube ich mal, in unseren Prognosen dieses Mal.
Ja.
Wir hatten doch das Ganze relativ gut erfasst, gut umrissen. Konnten natürlich nicht mit diesen krassen Ausfällen rechnen. Vor allen Dingen nicht, zu welchen Zeitpunkten sie stattgefunden haben.
Ja, genau. Das ist der Punkt. Also ich bin auch so ein bisschen stolz auf meine Prognose, weil wenn man sich das nochmal anhört, glaube ich zumindest, mich daran zu erinnern, dann habe ich es ziemlich so vorhergesagt. Fast, sagen wir mal so. Ich habe gedacht, eben, dass Katrina Matthews und Laura Philipp dann doch weiter vorne sein würden, Laura Philipp auch vorne landen wird. Aber dass irgendjemand wird ausfallen müssen, das war klar, ne, von den Topstars, weil nicht alle aufs Podium können.
Ja.
Aber ja, Sylvain Lovsett ist diejenige, die ihre Karten da gut gespielt hat, die sie dann auf einmal auf der Hand hatte.
Wir haben das Podium der Europameisterschaften von Hamburg in umgekehrter Reihenfolge. Drei Stars aus Europa, die das Ganze hier gemacht haben. Und darüber werden wir reden. Wir haben aber vorher noch einen Werbepartner. Ingolf Tschockelt ist ein Triathlet, der schon dreimal hier erfolgreich in Kona am Start war. Und der hat im Jahr 2020 die Marke Sportbrennstoff gegründet. Und die Marke ist inzwischen im Sportsponsoring auch aktiv und blickt auf zwei erfolgreiche Weltmeisterschaften jetzt zurück. Jonas Hoffmann und Jana Uderstadt waren in beiden Weltmeisterschaftsrennen unter dem Logo von Sportbrennstoff unterwegs. Jana Uderstadt, über die werden wir gleich noch reden. Ein Einstand nach Maß hier auf Platz 15 bei ihrer ersten Ironman-WM. Ja, und 15 ist eine gute Zahl, denn 15% Rabatt gibt es auf das Trainingspaket mit den Produkten Grundlage, Belastung und Erholung bei Sportbrennstoff. Ihr schaut einfach auf sportbrennstoff.com und gebt den Code ein KONA26TRAIN.
Ja, ich habe schon gerade gesagt, Train ist das gute Stichwort. Erholung könnte ich auch gut, also könnte ich gut gebrauchen, ja.
Ja, KONA26TRAIN. Also ihr begebt euch auf die Reise nach Kona im Jahr 2026. Steigt in den Zug ein. KONA26TRAIN auf sportbrennstoff.com. Dort gibt es eben 15% Rabatt auf das Trainingspaket. Und das Ganze gilt bis zum 30. November dieses Jahres. Alle Infos natürlich auch in den Shownotes. Ja, fangen wir doch mit dem Podium an. Reden wir weiter über das Podium und die Stars, die nicht drauf standen.
Ja.
Wie gesagt, das Podium ist das gleiche wie bei der Europameisterschaft. Drei Athletinnen, die man durchaus erwarten konnte, aber nicht nach diesem Rennverlauf. Der Rennverlauf, ihr habt es wahrscheinlich irgendwo in irgendwelchen Formen gesehen. Lucy Charles Barclay macht das, was sie am besten kann, und zwar allen weit, weit, weit vorweg schwimmen. Dahinter ist die Leistungsdichte schon über die Jahre gestiegen, kann man sagen. Also wenn man sich jetzt mal Lucy Charles Barclay und ein paar wenige Ausreißer, wo man auch wusste, die haben mit dem Rennverlauf weiter nichts zu tun, wegdenkt, dann ist es schon ein kompaktes Spitzenfeld. Und auf der anderen Seite gibt es die Teilnehmerinnen, die wissen, sie haben im Schwimmen noch nichts zu melden, sie kommen später. Ja, da haben wir auch in Deutschland eine Zweiklassengesellschaft. Es waren drei in dieser ersten Gruppe mit drin, in der großen Gruppe, wo auch Laura Philipp mit drin war. Und dann gab es noch einen 5-Minuten-Gap und da haben sich alle anderen befunden dann. Auf dem Rad konnte man auch erwarten, dass Lucy Charles Barclay natürlich daran arbeiten wird, ihre Führung zu verteidigen. Aber man musste nach dem Rennverlauf von vor 2 Jahren, glaube ich, auch damit rechnen, dass sich das nicht alle gefallen lassen.
Ja, also ich habe vor allen Dingen eben auch mit Taylor Knipp gerechnet, so dass, ja, ne, weil da war klar, sie wird nicht ganz, also was heißt klar? Klar war das nicht, aber sie wird nicht weit von Lucy Charles Barclay entfernt sein und ihre Radstärke erlaubt es ihr auch, dass man sich irgendwann wieder trifft auf der Strecke. Das habe ich schon, sagen wir mal so, antizipiert. Ja, und du sagst es, und dahinter halt die Gruppe, von der man halt aber auch wusste, da sind so viele Namen drin, die auch nach vorne wollen, und dann, um ihre Laufstärke ausspielen zu können, da muss was passieren. Und eigentlich, also ich habe ja schon manchmal an der Hot Corner gesessen und habe dann immer wieder auf die Uhr geguckt und gedacht so, wann kommen die denn endlich? Und in dem Moment war es auch dann in manchen Jahren auch schon klar, okay, Kandidat XY wird mit dem Rennen nichts mehr zu tun haben, weil das einfach zu weit weg ist. Das war dieses Jahr überhaupt nicht so. Ne? Das war, es war der erwartete Abstand und dann konnte man sagen, ja okay, ab jetzt ist ein Rennen. Und genau so ist es auch gekommen eigentlich. Nur, es hat sich dann ein bisschen anders abgespielt, als wir eigentlich damit gerechnet haben.
Ja, ja. Also Lucy Charles Barclay hat man ja bis 2022 immer fahren lassen. 2023 hat sich dann ja umgesetzt, dass sie hier einen Startzielsieg eingefahren hat. Taylor Knipp ist so ein bisschen gefährlich geworden, mal zwischendurch auf dem Rad, aber es war ihr Rookie-Rennen damals. Dass das dieses Jahr eine so große Lücke gibt, das hat ja auch die Athletin selber irgendwo vor Fragezeichen gestellt. Also Laura Philipp war so ein bisschen ratlos. Wie konnte das passieren, dass da auf einmal eine Lucy Charles Barclay doch wieder diesen riesen Vorsprung rausfahren kann, wo man ja inzwischen weiß, dass sie eben auch laufen kann. Ja? Vielleicht nicht auf die Minute genau wie eine Laura Philipp oder eine Kat Matthews, aber so ein Vorsprung, der ja dann fast immer in den zweistelligen Bereich reinging, den muss man erstmal zulaufen.
Ja, eigentlich nicht machbar, wenn vorne nichts Besonderes passiert. Also nicht mehr bei der Stärke der Athletinnen da vorne. Und ich glaube tatsächlich, dass für Lucy und für Taylor ist es perfekt gelaufen. Die haben das genau so gewollt, dass das so passiert. Ob sie auch wirklich daran geglaubt haben, dass das passiert, das sei mal dahingestellt. Aber es war natürlich ihre einzige Chance, überhaupt das Rennen zu gewinnen. Wenn die von Anfang an mit denen in der Gruppe gewesen wäre, dann hätte man sagen müssen, okay, da sind halt andere, trotz der Laufstärke der beiden, die sind ja sind sehr gute Läuferinnen. Aber da kommen dann eben noch Laura Philipp und Kat Matthews, die das dieses Jahr schon bewiesen haben, dass sie im Marathon unfassbar schnell laufen können. Und das war jedem klar. Also von daher, wie hat Lucy Charles es ausgedrückt? Es war das perfekte Rennen, bis es nicht mehr war.
Bis es das nicht mehr war. Ja, dann können wir, glaube ich, den Sprung machen zur Laufstrecke. Zum Rad ist nur noch zu merken, dass eben ein einziger aus dieser Gruppe sich noch nach vorne gearbeitet hat. Das war Solveig Lofsett, über die wir sprechen werden, die eine Chance gesehen hat, sich da zu lösen.
Sie hat sich anders. Sie hat gesagt, das war eigentlich eher so per accident, wie man sagen muss. Also sie hat schon das Gefühl gehabt, okay, es geht gut heute, Radfahren, ich gehe an die Spitze, ich übernehme meinen Anteil an der Führungsarbeit, und hat dann aber so draufgelatscht, dass einfach da niemand mehr folgen konnte. Das war ihr aber in dem Moment überhaupt gar nicht bewusst. Also sie hat mir danach erzählt, sie hat sich umgedreht, um quasi das Signal zu geben, so, aber jetzt wird gewechselt, ich war hier schon ganz schön lange vorne und niemand war zu sehen.
Niemand war mehr da.
Und in dem Moment, und das war ja noch auf dem Hinweg nach Harvey, war klar, okay, das wird heute eine einsame Nummer für mich, wenn ich hier was ausrichten will, dann jetzt weiterfahren und dann gucken, was passiert. Aber da, von da an war klar, es wird alleine. mutig war sie dahingehend, dass sie gesagt hat, okay, ich übernehme hier Verantwortung. Denn da sind ja durchaus andere Namen auch noch in der Gruppe gewesen. Dass sie aber gesagt hat, so, nö, ich gehe nach vorne. Das ist ja das klare Zeichen, dass sie sich sehr, sehr gut gefühlt haben muss und dass die Beine gut waren.
Ja, ich hatte einen anderen Eindruck tatsächlich von ihr. Ich war mit dem Motorrad draußen. Wenn man die Top 3 sich mal so anschaut, also eine Lucy Charles Barkley ist eine Maschine und die sitzt super auf dem Rad und die zieht ihren Stiefel durch, wenn man das mal in einem Satz zusammenfassen darf. Die ist konzentriert, die weiß, wann sie was an Flüssigkeit da braucht und so, und dann ist wieder die Aeroposition ruckzuck da. Eine Taylor Nipp, die wirkt so ein bisschen verspielt, sag ich mal. Mhm. Die strahlt immer, die reagiert auch auf Fotomotorräder oder so, ja, ist trotzdem feilschnell unterwegs. Die wirkt so ein bisschen, ich meine, die Szene haben wahrscheinlich viele gesehen, die ist ja sogar angehalten, um ihren Verpflegungsbeutel aufzunehmen, wo alle anderen, wenn sie überhaupt den aufgenommen haben, weitergefahren sind.
Ja, vor allem in einer ganz krassen Situation, ne? Also da, wo es quasi so das, wo man in den vorigen Jahren gesagt hätte, so, oh, das ist eine entscheidende Rennszene, sie hat den, ne, der, jetzt ist der Anschluss, sie sind beieinander und so weiter, dass sie dann aber einfach so bereitwillig das quasi wieder hergibt, so das, was sie sich gerade erarbeitet hat, weil sie gesagt hat, ich muss hier mal ein bisschen in der Tüte wühlen und gucken, was ich hier so noch mir reinziehen will auf den nächsten Kilometern, was ja richtig ist, wenn das ihr Nutrition Plan war, dann muss sie den natürlich umsetzen. Aber es war kurios, dass sie da sich die Zeit nimmt anzuhalten.
Ja, ja. Und als Dritte im Bunde dann Solveig Lofsett, und die machte für mich, zumindest in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, überhaupt keinen guten Eindruck. Ja. Die fuhr im Basebar, die wirkte angestrengt, die wirkte tatsächlich so, als wenn sie die ersten zwei Drittel des Rennens überpaced hat und nicht mehr konnte. Das war zumindest so ein Eindruck aus ein paar Szenen, wo ich dann dran war mit dem Motorrad. Und danach dann die Gruppe, da war ja so ein stetiges Wechselspiel irgendwie, Lauerstellung. Keiner wollte, glaube ich, irgendwie sich aus der Gruppe lösen. Man wusste, dieser Vorsprung nach vorne, der ist hart, der ist groß. Aber auch das Rennen ist noch lang und ich glaube, da war so eher so der Mut, jetzt zu überzocken, wird ein fataler Fehler sein und wird fatale Folgen haben. Und dann bleiben wir mal lieber schön so ein bisschen kompakt. Das war ein langes, kompaktes Fahren. Das haben wir bei Frauenrennen oft anders erlebt hier, dass es eben diese Gruppe sehr früh schon nicht mehr gegeben hat und dass es wirklich ein Einzelzeitfahren vieler einzelner Athletinnen war. Wobei ich damit jetzt nicht sagen will, dass es unfair war oder so. Race Ranger im Einsatz, ich weiß gar nicht, ob es irgendein Penalty gab wegen Windschattenfahrens.
Bin ich auch überfragt, aber so nichts, was ich mitgekriegt hatte.
Was man so gesehen hat, was ich gesehen habe draußen, war, dass es ein sehr, sehr faires Rennen war. Und jetzt habe ich doch noch wieder zu lange über das Radfahren geredet.
Ja, hast du, ja, aber man muss auch vielleicht noch tatsächlich, weil eben dieser Abstand, der da zustande kommt, der ist tatsächlich was so ein bisschen so ein Kopfkratzen, denke ich, bei den Athletinnen auch hervorrufen muss. Also sie haben sich im Nachhinein damit geäußert, dass sie hatten keine Wahl, irgendwas zu machen. Also keiner hat, weder Laura Philipp noch Cat Matthews noch Lisa Pertera haben gesagt, verdammt, da habe ich die Gelegenheit verpasst, da hätte ich mal drauf drücken sollen, da war ich zu zögerlich oder so. Ganz im Gegenteil, Laura Philipp hat gesagt, ich habe alles versucht, ich bin von vorne gefahren, das war das, was ich an dem Tag leisten konnte und das war schwer irritierend, dass es trotzdem es sich eigentlich schnell angefühlt hat, nicht dazu geführt hat, dass die Abstände kleiner wurden, sondern größer. Was das mit einem macht, können wir beide uns nicht so richtig vorstellen. Aber das muss auf jeden Fall sehr irritierend gewesen sein für Athletinnen, die ja sonst es gewohnt sind, das Rennen zu diktieren. Und Cat Matthews hat sich ähnlich geäußert. Die hat auch gesagt, sie hat die Abstände gesehen, aber sie war in so einem Mindset, dass sie gesagt hat, ist egal, ich kann es nicht ändern, ich mache einfach mein Rennen heute, was passiert, passiert. Ganz interessante, ich meine, für den Renntag war es das Beste, was man machen konnte, weil das ja noch aufs Podium geführt hat für beide. Aber ich stelle mir jetzt so die Analyse im Nachhinein vor, ne? Und Ken Matthews hat es genauso gesagt, zwischendrin hatten wir 15 Minuten Rückstand und sie hat gesagt, das ist eine Katastrophe. Es hat sich mich nicht so belastet, als wenn es so wäre, aber es ist viel zu viel. Ne? Und das muss man tatsächlich mal aufarbeiten. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, naja, war ja auch nicht erfolgreich, was die da vorne gemacht haben, aber es war sehr, sehr knapp.
Ja, das ist halt die Frage, was kostet das Radfahren beim Laufen? Das ist die Frage, die sich jeder Triathlet immer wieder stellt und stellen muss, gerade auf der Langdistanz. Das Ganze ist ein energetisches Puzzle Und auf Hawaii kommt neben der energetischen Frage noch die Thermoregulation und alles Weitere dazu. Ja, das sind einfach mal extreme Bedingungen hier, die sich erst rausgestellt haben, wie extrem sie wirklich sind. Denn es war morgens erstmal feucht, nass, es hat geregnet. Mhm. Da dachte man, oh, es wird ein kühlerer Tag. Es war auf dem Rad lange nicht windig. Der Wind kam bei den Profis erst so langsam auf, als es nach Hawaii hochging. Die Eschgruppe haben ihn dann da richtig, richtig zu spüren bekommen.
Ja.
Und beim Laufen, wir sind raus mit dem Motorrad und ich dachte, das fühlt sich fast kühl an. Wir waren uns da einig, mein Motorradfahrer Robert und ich. Aber ich glaube einfach, was dann extrem dazu kommt, ist die hohe Luftfeuchtigkeit. Dadurch, dass es eben viel geregnet hat in der Nacht vor dem Rennen. Die Feuchtigkeit ist da, die warme Luft saugt sie auf und man schwitzt es nicht so leicht weg. Die Luft ist einfach gesättigt von Feuchtigkeit und das geht natürlich extrem auf die Thermoregulation ein. Und das hat man dann beim Laufen gesehen.
Ja, sehr, sehr spät und mit dieser Tücke, die das beinhaltet. Ne? Und da reden wir jetzt quasi, seitdem wir diese Bilder gesehen haben, reden wir schon darüber, dass das gefühlt aus dem Nichts kam. Und ich glaube auch nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Athletinnen, die irgendwann gemerkt haben, oh, jetzt ist was gerade gar nicht mehr gut, ich muss mal eben gehen. Und ab da war das nicht mehr einzufangen. Also wir haben ja die Bilder gesehen, wie sich überall in den Anzug Eis reingestopft haben, jedes Wasser. Aber dann wenn die, jetzt wissen wir, kennen wir natürlich ihre Daten nicht und anscheinend haben sie ja auch gesagt, es geht ihnen schon wieder gut. Also es scheint nicht über die Klippe rübergegangen zu sein, was wir auch von Athleten schon kennen, die sich quasi eine Saison ruiniert haben dadurch. Aber das kam, wie gesagt, es kam von jetzt auf gleich und hat dann auch beide überrascht.
Wenn wir da wieder das Bild des Zuges nehmen, was wir am Anfang ja schon bemüht haben, wenn der einmal entgleist ist, dann kriegst du den nicht wieder auf die Spur.
Kriegst du nicht wieder drauf, ja.
Dann ist der Tag einfach mal gelaufen. Ja. Dann muss da mit enormer Kraft gegengewirkt werden. Das kriegst du aber nicht als Athlet im Rennverlauf hin. Das Kind ist in den Brunnen gefallen.
Ja, was machen wir da draus? War das Pech? Ein, zwei falsche Entscheidungen vielleicht. Ich glaube gar nicht, dass es das Tempo war, ehrlich gesagt, weil das haben ja beide angeschlagen.
Ja.
Taylor Nipp hat sich ganz interessant dazu geäußert. Sie hat gesagt, zwischendrin ist ihr durch den Kopf gegangen, wie kurios ist das eigentlich? Wir haben beide denselben Coach, aber wir wissen voneinander, dass wir komplett unterschiedlich trainieren. Aber beide unsere Wege haben uns jetzt hierher geführt, dass wir jetzt hier gegeneinander antreten und hier gegeneinander laufen. Und jetzt sind wir dummerweise auch beide noch so eine Wettkämpferin, dass das möglicherweise wehtut. So, weil keine von uns beiden, das war beiden klar, wird hier nachgeben.
Ja, der Coach, über den wir sprechen, ist Dan Lorang. Der weiß, wie man in Ironman Hawaii gewinnt. Ja, prominenteste Beispiele aus deutscher Sicht natürlich Anne Haug und Jan Frodeno. Und ich habe nur seinen Post gesehen auf Instagram, dass er lange mit sich um die richtigen Worte gerungen hat, um das Ganze einzuordnen. Und stattdessen hat er einfach immer ein Bild gepostet, wie beide am nächsten Morgen lächelnd beim Frühstück stehen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, erstmal die wichtigste Message,
dass
es beiden gut ging danach. Ja, weil die Bilder waren dramatisch. Lucy Charles-Barkley ist aus dem Rennen genommen worden, können wir, glaube ich, sagen, von ihrem Mann Reese, der gemerkt hat, oh, das geht nicht lange gut und das kann böse enden, wenn ich das weiter mir hier anschaue, weil absehbar war, da war ja das Rennen gelaufen, da war absehbar, die wird nicht wieder an die Spitze zurückkommen.
Ja, nicht an die Spitze, aber jetzt, was für eine schöne Szene eigentlich für die beiden, dass die quasi sich so vertrauen und so miteinander umgehen, dass da kein Egoismus Platz hat, dass man sagt so, ach komm, vielleicht schafft sie es noch irgendwie ins Ziel und dann wird sie vielleicht Dritte oder Vierte oder was weiß ich, gibt auch noch mehr Geld, als wenn man gar nichts hat. Schön, dass es das nicht gab, sondern dass er sich einfach um seine Frau gesorgt hat und einfach auch Ironman-Rennen sind immer hart, ne? Und es wird immer schwierig sein, von außen quasi seine Liebsten so leiden zu sehen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Leiden und zwischen, jetzt steht hier die Gesundheit auf dem Spiel. Und dass er das erkannt hat und den Mut hatte, auch zu sagen, ich übernehme die Entscheidung jetzt für dich, weil du sie nicht treffen wirst, bin ich fest von dir überzeugt. Lucy hätte einfach weitergemacht, bis sie umgekippt wäre.
Ich weiß nicht, ob das Rennen aus dem vorletzten Jahr darauf einzahlt, als sie hier gewonnen hat. Mit diesem Wissen, wir haben ja den Titel schon und wir müssen heute nicht alles riskieren, um vielleicht noch irgendeine Chance zu haben, wenn die anderen straucheln. Das Ergebnis wird auf jeden Fall schlechter als vor 2 Jahren sein. Wir werden heute nicht Weltmeister und von daher ist es vielleicht auch einfacher, das Ganze abzubrechen.
Ja, und sie hat vor dem Rennen gesagt, ich bin in der besten gesundheitlichen Verfassung, in der ich jemals hier angetreten bin oder seit sehr, sehr langer Zeit angetreten bin. Und diese Gesundheit hält auch noch, hoffentlich auch noch ein paar Jahre an. Ne? Sie hat ja diesen Spielraum. Das ist das eine Rennen. Denkbar schlechte Position, also schlechter Zeitpunkt irgendwie, ja, wenn man so kurz vorm Ziel ist, aber auf der anderen Seite passiert. Das ist Daniela Rief passiert, das ist Jan Frodeno passiert. Ne? Also das, auch Anne Haug hat Rennen gehabt, wo sie es eben nicht mehr geschafft hat, ganz nach vorne zu kommen. Das ist so ist es nun mal, ne? Auf der Langdistanz. Und sie hat die Zeit und deswegen ist das schön, dass diese Vernunftsentscheidung getroffen wurde, würde ich sagen.
Ja, eine Vernunftsentscheidung, die zwar gut sichtbar war, weil das Medical Car dann eben ins Energy Lab reingefahren ist, Lucy Charles-Barkley da aufgesammelt hat, aber eben auch nur, wenn du drauf zuläufst, wenn du das Ganze im Rücken hast, dann kriegst du es nicht mit. Und es war eine große Verwirrung, will ich nicht sagen, aber eine große Unsicherheit unter den Athletinnen. Was ist jetzt eigentlich gerade los und wo stehe ich in diesem Rennen? Weil niemand wusste, wer vorne noch dabei ist und wer nicht mehr. Und das sprach sich dann so langsam rum, auch über Zuschauer und so weiter. Und Betreuer, dass das Klassement da eben durcheinander gewürfelt wurde, weil es in aller vordersten Rennen Ausfälle gab. Und das war ja nur der erste Ausfall. Der zweite, der war ja noch spektakulärer. Da war es dann eben kein Eingriff von außen, keine Entscheidung eines Coaches, sondern da hat der Körper gesagt, ich will nicht mehr, ich mache nicht mehr.
Ja.
Wie aus heiterem Himmel. Ich bin noch bis, ja, kurz vor der Szene eigentlich mit Taylor Nipp mit dem Motorrad mitgefahren, um Fotos zu machen und dachte, okay, jetzt muss ich so langsam ins Ziel, denn sie kommt gleich an. Und dann haben wir wieder eine US-Weltmeisterin nach Chelsea Sodaro und da wird die Hölle los sein und es kann gar nicht anders kommen, weil sie sah da noch einigermaßen stabil aus. Angestrengt, ja, mhm. Aber was wir dann alle hinterher gesehen haben auf den Monitoren, nicht so strauchelnd, wie es ja vorher bei Lucy Charles-Barkley zu sehen war. Und es waren ja nur noch 2 Kilometer. Und das ist eben das Besondere. Das sind, wie du sagtest, Sportlerinnen, Kämpferinnen. Ja, ja. Und wenn dann nichts mehr geht, dann geht aber auch wirklich nichts mehr.
Ja, der Monowheel-Fahrer wäre fast in sie reingefahren, weil sie so abrupt stehen geblieben ist und ins Wanken geriet. Und dramatische Szenen, auf Knien erst, dann hingesetzt, einfach diese völlige Verzweiflung und einfach aber auch so, kann nichts machen. Die Beine machen nicht mehr das, was sie sollen. Kein Spielraum mehr. Von jetzt aufs gleich. Und ja, das geht halt manchmal wirklich so schnell. Und ja, wie gesagt, also da kann man sich auch nur noch wieder sagen, also ich bin so froh, dass es bei beiden offensichtlich nicht drüber gegangen ist. Ne? Weil wenn wir uns an Timon Hamel in Singapur erinnern, zum Beispiel mit Juri Köhlen, der fast die ganze Saison draufgegangen ist dafür. Ich habe auch mal mit Philipp Seibter mal drüber gesprochen, der gesagt hat, das ist so ein hohes Risiko, dem du dich aussetzt in dieser Hitze. Wenn du da drüber gehst, das kann dir deine gesamte Saison zerschießen, weil du der Körper ewig brauchen kann, bis alle, wie nennt man das, Elektrolytverschiebungen wieder behoben sind und so weiter, die da im Körper passieren. Da gerät so viel durcheinander. Das ist nicht nur, ich habe mal ein bisschen eine kalte Cola getrunken und dann geht das schon wieder. Hoffentlich ist es bei den beiden und danach sieht es aus, gerade noch so gut gegangen.
Wir haben es ja hautnah erleben müssen, nicht dürfen, vor einem Jahr,
ja.
Ein Kollege Lars Wiechert hier, ja, der ist ja auch austrainiert bis zum Gehtnichtmehr und perfekt vorbereitet und der hat es noch bis ins Ziel geschafft. Und
dann ja, und super, super bis ins Ziel geschafft. Ja. Ja, also da hat es gereicht bis ins Ziel, auch hohes Tempo zu gehen, aber auch da hat dann der die Hitze zugeschlagen.
Ja.
Aber auch da Glück gehabt, auch da, als das wieder runter war, war dann auch kurze Zeit danach schon wieder alles gut.
Ja.
Ne? So, aber Das ist schon, schon krass. Das bringt der Sport hier mit, das bringt die Location mit sich. Deswegen, ja, deswegen ist es auch dieser Mythos ja irgendwann geworden, weil es halt einfach so brutal ist.
Und ich glaube einfach, das bringt auch diese Gratwanderung mit sich. Ja, du, diese Gratwanderung, wenn alles auf den Sieg ausgerichtet ist, ja, Telanip hatte keine Wahl, auch die wollte nicht Zweite oder Dritte werden. Ja? Und es ist auch müßig, jetzt darüber zu spekulieren, was wäre gewesen, wenn sie eher ein bisschen rausgenommen hätte. War das Radfahren schuld tatsächlich? Ja, das Ding,
es, die es sah nicht danach aus, weil ich meine, letztendlich das Laufen lief gut, bis es zu heiß wurde. Ich meine, was man vielleicht, aber das muss man dann tatsächlich analysieren. Da haben sie nicht genügend Eis genommen, war es einfach an diesem Tag keine andere Möglichkeit. War die Pace so hoch, kann man ja eigentlich auch nicht unbedingt sagen. So, ne? Weil sie war jetzt nicht so hoch, dass es jetzt so eine Fantasie-Pace gewesen wäre, die gelaufen sind. So, nee. Ne? Das war ja nicht so, dass man sagt, so, ja, okay, wer so anläuft, der hat auch selber, dann ist ja klar. Ne? Also so einfach kann man sich's auch nicht machen. Deswegen, also ich finde, da bleibt schon noch so ein paar Fragezeichen.
Sehr viele Fragezeichen. Auch was den Athletentypus betrifft, weil gewonnen hat am Ende Solvay-Lovsey. Und wenn man sich die anschaut, die wirkt anders. Ja? Die wirkt nicht ganz so super, super austrainiert auf den ersten Blick. Natürlich ist das auch eine gut trainierte Sportlerin, aber vielleicht hat die einfach ein bisschen mehr Substanz. Vielleicht ist ein solcher Körper, der nicht komplett fat-free ist, sage ich mal, besser geeignet für die Thermoregulation in Bedingungen wie hier. Und das ist sicher jetzt die Frage, die sich die Trainer stellen werden, jetzt wenn es in die Analyse geht, weil wir können uns sicher sein, auch im nächsten im Oktober wird es richtig knüppelheiß hier werden.
Ja. Und es wird nicht langsamer. Also, es wird nicht langsamer. Das ist auch schon mal klar.
Ja.
Das finde ich, wenn wir jetzt bei ihr sind, ich finde es super interessant, wie soll ich sagen, ich habe ganz viel darüber nachgedacht, irgendwie so, weil dann auch schon die ersten Stimmen habe ich dann auch schon so gehört, irgendwie so, ja, hat sie auch ein bisschen Glück gehabt, so nach dem Motto, dass die vorne ausgestiegen sind und so weiter. Und ich finde halt, dass das der komplett falsche Ansatz ist, weil ihr ist es gelungen, sich aus dieser Gruppe abzusetzen, wo Laura Philipp, wo Cat Matthews gesagt haben, ey, wir können nicht schneller. Ne? Aus dieser Gruppe, von denen ist sie weggefahren. Ganz alleine, als Kona-Rookie, als WM-Rookie in ihrer dritten Langdistanz, die sie überhaupt gemacht haben. Diese Entscheidung zu fällen und dann beim Laufen das ganz alleine durchzuziehen, ne? Ohne Großkamerabegleitung und Trara hier wie bei den Führenden und Führungswechsel und taktische Spielchen, sondern einfach nur zu wissen, okay, ich habe einen Rückstand, okay, kein Problem, ich bin auf dem Podium, Podium ist erstmal gut, so, ne? Ich bleib bei mir und ich ziehe jetzt hier meinen Stiefel weiter durch. Und diese Konsequenz und diese Kraft, die hat dazu geführt, dass sie in der Position war, die Chance zu ergreifen, als sie sich stellte. Und das hat nichts mit Glück zu tun, sondern mit einem ultra guten Rennen. Denn man muss es halt ins Ziel bringen, sonst hat das alles nichts gebracht vorne.
Das wäre jetzt einfach zu sagen, als Sieger hat man immer alles richtig gemacht. Ne? Wie gesagt, du hast gesagt, es war knapp.
Ja,
es wäre ja fast schon für Telanip die Bergabstrecke gewesen. Ja? Auch das ist die Frage. Waren es nur noch 2 Kilometer, die gefehlt haben, oder waren es vielleicht nur noch 400 Meter, dann wäre sie über den Punkt rüber gewesen, dann wäre es bergab gegangen. Vielleicht hätte das etwas dazu beigetragen, dass irgendwas anders läuft im Körper. Ja, es ist eine verdammte Gratwanderung. Eine Gratwanderung, die Solvay-Lovsey perfekt gelungen ist.
Ja, er hätte natürlich auch schief gehen können. Ne? Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, so, ja, das war das Geheimrezept. So war klar, dass sie gewinnt. So einfach ist es dann auch nicht. Also ich sag mal so, wenn alles normal läuft, dann wird sie Dritte. Genau da, wo ich sie hingetippt habe. Aber manchmal, wir haben sich ausgedrückt auf der Pressekonferenz, manchmal kommt das Rennen auch zu einem. Ne? So, dass man das einfach dann sagt irgendwie so, ja gut, ich muss vernünftige Entscheidungen treffen. Ich muss an mein Limit gehen. Und dann müssen wir gucken, für was reicht das jetzt.
Ja.
So wie Laura Philipp und Cat Matthews das ja auch von sich selbst gesagt haben, nur dass es da dann eben erstmal danach aussah, dass es am Podium vorbeigeht.
Ja.
An diesem Tag.
Ja. Cat Matthews, du hast es erwähnt, ja. 15 Minuten teilweise, eine Viertelstunde Rückstand und dann sind es am Ende 35 Sekunden, die über Sieg und Platz 2 entscheiden.
Ja.
Was für ein Lauf.
Ja, was für ein Lauf, ja.
Was für ein krasser Lauf. Am Anfang noch mit Laura Philipp zusammen. Und Laura Philipp kann laufen und Laura Philipp wollte das hier und Laura Philipp war perfekt vorbereitet. Und Cat Matthews, da ist dann wieder die Frage, was hat das Hamburg-Rennen mit ihr gemacht? Was hat sie daraus gelernt? Weil sie wusste natürlich ganz genau, Laura Philipp ist hier zu schlagen, wenn ich Weltmeisterin werden will oder wenn ich irgendwo jeden einzelnen Platz weiter nach vorne kommen will. Laura Philipp ist immer die, die zu schlagen ist. Und mit der habe ich mich gebettelt in Hamburg. Ja, und was habe ich daraus gelernt? Was habe ich daraus gemacht?
Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Änderungen notwendig wurden, sondern dass einfach schon Hamburg gezeigt hat, wir sind im Grunde sind wir auf einem Niveau. So, und heute war sie am Ende halt ein bisschen schneller, aber wir reden jetzt hier vom Sommer und im Oktober will ich schneller sein als sie. Da will ich schneller laufen. Läuft alles nach Plan. Ne? So, also so denke ich fast, dass es bei ihr gewesen sein wird, weil es gab nichts zu hinterfragen oder irgendwie zu ändern oder zu sagen, ja, ich bin jetzt hier grundlegend falsch unterwegs. Ganz im Gegenteil, die waren halt beide auf Rekordkurs und die eine hat es geschafft. Und jetzt war es eben Cat Matthews, die da dann eben, und das ist auch sehr, sehr bewundernswert, die mentale Stärke hatte nach einem Radfahren, dass sie sich besser gewünscht hätte, zu sagen, und trotzdem packe ich jetzt den Lauf aus, für den ich trainiert habe.
Ja, ein Lauf, um es mal in eine einfache Zahl zu fassen, unter 4-Minuten-Schnitt pro Kilometer. Und das ist für mich so das ganz Erstaunliche. Da gibt es diese eine Marathonstrecke und es sind diese extremen Bedingungen. Und da gibt es Athleten, die bricht es körperlich. Und dann gibt es Athleten, die laufen Laufstreckenrekord.
Ja, eine Minute schneller als Anna Haug 2023,
ja,
die den schnellsten Lauf hier hatte.
Ja, und das ist für mich so diese enorme Diskrepanz, die ich in meinem Kopf noch nicht glattgezogen bekommen habe. Da sind zwei Top-Sportlerinnen, die Lucy Charles-Barkley, die weiß, wie man das Rennen gewinnt. Sie hat es schon getan. Die war so oft Zweite hier. Und die scheitern an den Bedingungen komplett, bringen das Rennen nicht ins Ziel. Und eine andere läuft bei gleichen Bedingungen, aus der gleichen Ausgangslage, Laufstreckenrekord. Ja, das, ich weiß nicht, ob man das aufs Training zurückführen kann oder ob es einfach das Fazit ist, es gibt für jede Situation gibt es den passenden Athletentyp und entweder bin ich der oder ich bin der nicht.
Ja, ja, und es gibt auch den passenden Renntag vielleicht.
Ja,
zu einem. Karl-Heinz Rummenigge hat mal gesagt, Fußball ist keine Mathematik und das Gleiche könnte man über Triathlon sagen. Also du kannst alle Zahlen nebeneinander legen und so weiter. Du wirst es nie vorhersagen können, ob die äußeren Bedingungen, ob der innere Schweinehund, ob diese Dinge das zulassen an dem Tag, das wirklich das Optimum aus einem rauszuholen oder ob das eben an diesem Tag nicht möglich ist. Ich meine, letztendlich ist das auch das, was wir alle als Age-Gruppe von denen lernen können, dass man einfach sagen kann, es bringt überhaupt nichts, sich irgendwelche Zeiten vorzunehmen oder irgendwie zu sagen, ja, das es ist sinnlos. Man muss an dem Tag, an dem es gilt, muss man aus den Bedingungen das Beste machen, was man an diesem Tag daraus machen konnte.
Ja.
Es gibt nichts anderes. Du hast keine andere Wahl.
Ja, und das gilt vor allen Dingen für hier. Ja, weil diese Bedingung hier, die wird ein Age-Grupper wenig simulieren können. Ja, wir wissen von Profis, Laura Philipp war lange auf dem Maui, das ist ja nun nicht weit von hier. Man kann es auf der Radstrecke sehen, ja, das ist eine Vorbereitung, die auf dieses Rennen hinführt natürlich. Ja, das kann sich der Age-Grupper nicht leisten. Ja. Da gibt es immer wieder welche, die das ausprobieren mit versiegelten Fenstern und der Heizung an in der Pain Cave und da wird auf der Rolle geschwitzt und so. Aber diese Bedingungen hier draußen, die sind einfach die Bedingungen hier draußen, die lassen sich auf keine Art irgendwie simulieren. Und wie gesagt, wir sehen, wie schmal der Grat da ist. Auch eine Taylor Nipp und auch eine Lucy Charles-Barkley waren ja vorbereitet. Die wussten ja, was kommt.
Ja, bestens sogar, offensichtlich, ja.
Also, ja.
Ich glaube, da kann man einen Haken dran machen. Das ist halt an dem Tag einfach so gewesen. Die werden sich überlegen, ja, muss ich halt irgendwie gucken, dass ich das noch besser kühle. Muss gucken einfach. Die Entwicklung geht ja auch weiter. Material geht weiter, Ernährung geht weiter. Aber das hat ja bis zu diesem Zeitpunkt alles sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das ist, selbst bei beiden ist jetzt kein Grund, das in Frage zu stellen, was sie getan haben.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ja. Ich bin mir sicher, dass wir im nächsten Jahr neue Arten der Kühlung auf der Laufstrecke sehen werden. Da wird sich die Industrie sicher jetzt Gedanken machen und das als Beispiel nutzen, dass man Dinge braucht, die entwickelt werden. Und ich glaube, im nächsten Jahr wird das Bild ein anderes sein. Wir haben das immer mal wieder gehabt. Wir haben große Mützen gehabt, in die Eis reingepackt werden konnte. Seit ein paar Jahren gibt es diese Kühlstirnbänder. Inzwischen nicht mehr nur noch als Stirnbänder, die einfach die Oberfläche vergrößern, damit mehr Verdunstungskälte entsteht und so. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren sehen werden.
Ja, es gibt, es gibt Tücher, die das speichern können und so weiter. So, das ist einfach... Ja, es bleibt spannend. Das muss ja auch weitergehen, ne? Sonst wäre es auch langweilig.
Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter in die Ergebnisse. Wir haben auch aus deutscher Sicht Erfolge zu vermelden. Ja. Aber bevor wir das machen, schließen wir erstmal das Podium ab mit einem Werbepartner.
Der Partner dieser Episode ist derbaranski.shop. Der Schnellmachladen, würde ich sagen, im Internet. Markus Baranski, vielen bekannt als schneller Zeitfahrer und vor allen Dingen Experte in allen Dingen, die sich mit Material beschäftigen. In seinem Shop, derbaranski.shop, gibt es Schnellmachzeug, sagt er. Es gibt Equipment, also es gibt gewachste Ketten. Es gibt Mittelchen, mit denen man das selber machen kann. Es gibt Ernährung, die Baranski approved ist. Also da ist der Stempel drauf. Alles, was er verkauft, da hat er quasi eigene Erfahrungen mitgemacht und hat gesagt, das ist für gut befunden, das macht schnell und so weiter und so fort. Wir beiden sind selber Kunde. Ich glaube, du fährst auch gewachste Ketten von ihm, wenn es ernst wird im Wettkampf. Ich habe das bei meinen Ironman-Sachen auch gemacht, bei langen Distanzen. Das ist einfach gut. Da kann man sich eindenken, da weiß man, das funktioniert. Es gibt alles, was man dafür braucht. Es gibt auch Anleitungen und Tipps dafür. Von daher, wir können Markus natürlich immer noch als Kollege auch selber befragen. Der weiß, was er macht. Es gibt Kleinteile, ne? Extensions, Kettenblätter. Die oft hier schon beschriebenen Enterhaken habe ich selber im Einsatz. Kleine gedruckte Haken, die man vorne an die Extensions macht, wo man sich so richtig schön reinkrallen kann. Das sieht man bei Profis auch mittlerweile öfter schon. Es gibt so Griffmulden und so weiter und so. Ja, aber wir sind keine Profis, wir können da nicht drauf zurückgreifen. Aber diese Enterhaken, die kann man sich unter das Lenkerhand machen und da befestigen. Richtig gute Sache. Ich persönlich beziehe auch meine Sporternährung. Bei Markus gibt es verschiedene Marken. Wie gesagt, alles approved, alles Dinge, die funktionieren. Ein rundum gut gefüllter Shop für Schnellmachzeug. Und die gute Nachricht ist, es gibt bis zum 31.10. auf Warenkörbe ab 50 Euro fette 10% Rabatt bei derbaranski.shop. Das ist hier nicht so oft. Rabatt, da ist er nicht so für. Aber jetzt hier zum Anlass, Hawaii hat er rausgehauen, bis zum 31.10. 10% Rabatt auf Warenkörbe ab 50 Euro und das Ganze hat einen Link, den findet ihr in den Shownotes. Der führt euch dahin, wo ihr hinkommen müsst, um den Code einzugeben für diese 10%. Und der Code lautet Da Poke Schack. If you know, you know. Hier auf Hawaii, der Poke-Laden, das ist auch Schnellmachzeug in gewisser Weise. Das wird hier gegessen vor Ort auf Hawaii. Eine Spezialität, der beste Laden dafür. Da Poke-Schack ist der Code für die 10%. Wie man das schreibt und wie ihr da rankommt mit dem Link, das findet ihr alles in den Shownotes.
Ja, wir wollten noch ein bisschen tiefer in die Ergebnisse einsteigen. Eine zweite Deutsche hat es noch unter die Top 10 geschafft, aber wir sind ja insgesamt deutsch sprechend. Lisa Perterer, wir haben vor dem Start ein paar Mal über sie gesprochen. Ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz, als die letzte Frage war an das Podium, wo 8 ausgewählte Athletinnen saßen. Welcher Name würde euch einfallen, den ihr nennt als Mitfavoriten für die Weltmeisterschaften hier, der nicht hier ist? Und wir erinnern uns daran, dass es in Nizza so war, Kaspar Storn, es war nicht bei der Vorpressekonferenz. Der Name war Lisa Perterer.
Genau. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Teller Nipp, glaube ich, hat es in den Raum geworfen.
Ja.
Die sind sich ja auch schon begegnet in Rennen so. Und Solveig Lofstedt hat sich rübergelehnt und hat gesagt, I agree. Also auch die wusste, dass Lisa Perterer eine der Kandidaten ist, um möglicherweise eine eine Rolle zu spielen im Kampf ums Podium.
Ja.
Und ja, so muss man sagen, ist es ja auch letztendlich gekommen. Sie ist Fünfte geworden. Ich glaube, auch wenn sie das nicht so wahnsinnig groß überredet, also, der Traum war, glaube ich, ein Podiumspot, so wie alle, die in diesen Regionen sind. Ne? Vom Sieg zu reden, das trauen sich wirklich nur ganz, ganz wenige. Nächste quasi Eskalationsstufe ist dann, sage ich, ja, wenn alles gut läuft, Podium, das wäre super. Mhm. Nächster Punkt ist irgendwie Top Ten. Aber dafür ist sie dann auch schon wieder zu gut,
ja.
zu sagen, Top Ten ist mein Ziel. Da hat sie sich schon ein bisschen mehr vorgenommen. Und ja, also auch sie hat gesagt, es war brutal, die Bedingungen waren brutal hart. Und sie ist eine Athletin, die da gut mit um kann, die Hitzerennen schon gezeigt hat. Singapur, Texas, Cozumel, also da läuft ja der Schweiß ja schon beim Drandenken runter. Das hat sie alles gemeistert und ja, sie hat es auch hier gemeistert, Platz 5.
Auf jeden Fall können wir sagen, sie ist für die längeren Strecken wahrscheinlich eher gemacht als für die kürzeren, wo sie auch erfolgreich war für Österreich.
Yeah.
Dreimal Olympiateilnehmerin immerhin. Yeah. Ja, und ich bin mir sehr sicher, dass wir über sie in Zukunft noch häufiger reden werden.
Ja, definitiv. Bin gespannt, in welche Richtung sie sich bewegt. So, ne? Ob sie sagt, so eben die ganz langen Sachen, wir werden ja noch sehen, das ist noch Zukunftsmusik. Wie geht's weiter mit der T100-Serie? Ne? Wie wird das aufgestellt nächstes Jahr? Gibt es noch Verträge? Gibt es keine mehr? Ist es offener? Gibt es mehr Rennen? Gibt es weniger Rennen? Das wird alles noch eine Rolle spielen, glaube ich, bei der Entscheidung, wie die nächste Saison läuft. Aber ich glaube, so, wenn sie sich jetzt auf ihre Saison zurückkommt, und das hat sie auch gesagt, da ist sie sehr stolz darauf, dass ihr das so gelungen ist und dass sie ja, sofort immer mit dabei war, wenn es darum ging, Podiumsplatzierungen auszukämpfen.
Ja, das sind alles Dinge, T100 oder so, wo, glaube ich, die zweite Deutsche in den Top Ten sich keine Gedanken drüber macht. Leonie Konchala ist, glaube ich, ein Name, den niemand auf der Rechnung hatte, wenn es um die Top Ten ging. Der auch in Deutschland vielleicht dadurch bekannt ist, dass sie hier vor 2 Jahren schon mal gestartet ist, damals, glaube ich, 24. geworden ist und jetzt auf einmal aus heiterem Himmel hier ein Top-10-Ergebnis landet. Späte Quali beim Ironman Hamburg, so Versuch, vielleicht klappt es ja mit der Quali und dann wird sie hier Zehnte. Ja, und wenn man sich das anschaut, da auf dem Podium, da stehen lauter Berufstriathletinnen und Leonie Konchala kommt dahin als Ärztin. Zwar auch inzwischen mit etwas reduziertem Arbeitsaufwand. Ich habe sie gestern mal interviewt. Die hat vor 2 Jahren hier wirklich gesagt, wie stressig die Vorbereitung für sie ist. Da war sie als Chirurgin in der Uniklinik. Und wer über Arbeitsbedingungen in der Uniklinik Bescheid weiß, da gibt es so die Devise, die gilt so ähnlich bei manchen, oder die galt früher auch mal im Triathlon. Da gab es mal die Devise, viel hilft viel. Und in universitären Medizinbetrieben ist es oft so, dass da von den Chefs die Devise ausgegeben ist, nur wer viele Operationen macht, der weiß auch, wie sie funktionieren. Also müssen wir operieren. Und das Ganze dann eher mit 60-plus-Stunden in der Woche. Und das war das Stadium, wo Leonie Konchala damals war, 24. geworden ist. Inzwischen ist sie in einer Reha-Klinik, hat keine Wochenenddienste mehr, keine Nachtschichten und so weiter, hat einen Arbeitgeber, der ihr auch Dinge ermöglicht. Da hat sie gestern drüber gesprochen und ja, der es dann auch ermöglicht hat, dass da so ein Ergebnis rauskommt.
Ja, wir haben ja im Vorfeld, haben wir im Podcast darüber gesprochen oder in einer der Sendungen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es war, wir haben ja über die Deutschen gesprochen,
ja.
In den Koda Daily-Folgen. Da ist es ja auch schon mal, weil gesagt, ein Name, der ja in den Top Ten, wenn ich mir jetzt hier heute ihre Splits angucke, sie war, hat die 51. Schwimmzeit gehabt, 10. beste Radzeit. Und 5. beste Laufzeit. Und gerade diese 5. beste Laufzeit ist natürlich auch was ich in Hamburg auch schon angekündigt hatte. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da hatte sie die 4. beste Laufzeit hinter Laura Philipp, Cat Matthews und Solveig Lofsett. Also da war schon ein Fingerzeig da, aber drehen wir uns im Kreis. Man muss halt auch in der Position sein, dass das noch was bringt, dass ja. man so schnell läuft. Ne?
Ja.
Dass man nicht ganz die Ergebnisliste bis nach unten scrollen muss und sagen, oh guck mal, hier hat jemand den schnellsten Lauf gemacht und ist 38. geworden. So, das bringt ja letztendlich dann die Freude, dass man den schnellsten Lauf gemacht hat. Aber so ist es natürlich tipptopp. Schwimmergebnis kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob sie da Potenzial sieht, besser abzuschneiden. Aber Radfahren und Laufen, die Kombi, das war eine gute. Und ja, an so einem verrückten Tag ist es halt das Durchhaltevermögen. Und das ist halt auch eine Qualität, die man haben muss. Dass man dann eben nicht zu denjenigen gehört, die abkippen, sondern ja, weiter dabei bleibt.
Ja, das ist sie, das hat sie gezeigt. Ähnlich an der Oderstadt auf Platz 15, auch das Rennen von hinten her gestaltet. Ich glaube, wir haben im Deutschland, ich hatte es schon am Anfang erwähnt, drei sind so in einer Gruppe geschwommen und alle sechs anderen dann mit 5 Minuten Abstand oder mehr noch teilweise deutlich, deutlich dahinter. Und Jana Oderstedt ist auch eine, die dazugehört zu denen, die das Rennen beim Laufen gestalten. Dazwischen lag noch Laura Janssen. Wieder mal ein Top-Ergebnis. Ja.
Ja.
12. Platz. Ich glaube, vor einem Jahr in Nizza war sie zweitbeste Deutsche, jetzt drittbeste Deutsche. Ja,
in Nizza war Merle Brunet.
Merle Brunet war
zweitbeste.
Sorry, ja.
Ja, da ist sie nicht ins Ziel gekommen.
Ja, aber die ist auch so über die ganze Saison sehr stabil und konstant dabei. Die steht nämlich auf Platz 5 der Ironman Pro Series.
Ja, jetzt, ne? Also da wird es jetzt am Ende nochmal sehr, sehr interessant, ne? Also gerade, ich sag mal, für die in dieser Region, die Athletin, ne? Ohne jetzt da den Kontostand zu kennen, würde ich mal sagen, bei Cat Matthews und Laura Philipp, und also Laura Philipp spielt in der Pro Series in denen sind keine Rolle, aber gerade bei Cat Matthews, da die hat ja schon, sagen wir mal, ihre Schäfchen relativ gut ins Trockene gebracht, würde ich mal behaupten,
ja,
mit ihren
ja.
fantastischen Leistungen auch in der Pro Series und in der T1. Also die hat das Geld zusammengesammelt, sagen wir mal so. Ne?
Ja.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, für Athletinnen wie Laura Janssen, die auch Ärztin ist und das irgendwie zusammenkriegen muss und darf man ja nicht vergessen, diese Profis haben ja auch Kosten, wenn sie hierher kommen. Ist das natürlich schon wichtig, dann da abzuschneiden. Und dann ist es auch nicht egal, ob man Fünfte oder 15. wird. Das ist schon, klafft schon auseinander. Also für sie da ja eine sehr, sehr, sehr gute Ausgangslage jetzt auf einmal.
Das ist eine Erkenntnis, wenn man so ein bisschen in die Athletenkreise reingeschaut hat. Für viele führt die Reise nach Kona über die Quali und über GoFundMe. Ja, das hat man jetzt bei einigen gesehen, auch einige Deutsche haben das auch wirklich plakativ öffentlich gemacht, selbst im Profibereich. Ich brauche Sponsoren oder ich finde nicht die Sponsoren, die mir die Reise ermöglichen, also müsst ihr meine Fans mich mit sponsoren. Und ich habe sogar ein Logo gesehen, was ich auch nicht erwartet habe im Profifeld der Frauen. Das war, ich müsste jetzt nachgucken, welche Startnummer es war, das war das Logo von OnlyFans.
Tja. Keine Ahnung, für was das gut ist. Da kenne ich mich nicht mit aus.
Ja, wissen wir, ich glaube, Anna Haug hat es damals mal wirklich das Kind beim Namen genannt und hat gesagt, alles schlechter als Platz 2 ist eine Draufzahlnummer auf Hawaii, wenn man eben in einer Liga spielt, wo man eben auch einen entsprechenden Betreuerstab dabei haben muss und so weiter. Wir haben das Aufgebot gesehen hier von Laura Philipp. Ja? Ja. Also das ist eine große Mannschaft. Und die muss hierher geflogen werden, die muss hier wohnen, die muss hier verpflegt werden. Und wir wissen ja am eigenen Leib, wie teuer das ist. Ja,
ja, ja. Ja. Aber da geht es den Profis, über die wir jetzt gerade reden, in diesen Regionen auch nicht anders als in Age-Gruppen. Auch für die ist das ein Erlebnis, das geschafft zu haben, hier dabei zu sein. Und ob sich das nochmal ergibt, weiß man nicht. Und dann das aber auch zu sagen, so, ja, komm. Ich nehme das mit. Das ist dann irgendwie so ein bisschen back to the roots irgendwie so. Da geht es ihnen halt auch wie den Age-Groupern, um zu sagen, so ja, es geht nicht um das Geld und es geht am Ende auch nicht darum, ja, um eine Platzierung oder um eine Zeit, sondern es geht darum, hier ein gutes WM-Rennen zu machen für mich selbst.
Ja, wir haben mit vielen der deutschen Profis nach dem Rennen gesprochen. Wir haben uns angeschaut, was sie auf Social Media gepostet haben und so. Ihr findet unter tri-mac.de/kona25-pro findet ihr das, was sich bei den deutschen Profis abgespielt hat, nochmal zusammengefasst. Fotos von den deutschen Profis in einer Ausführlichkeit, glaube ich, wie es das sonst nirgendwo gab. Also da geht es nochmal ins Detail mit allen Splits der deutschen Profis, wenn ihr euch da tiefer mit beschäftigen wollt. Es lohnt sich,
ja,
es lohnt sich, weil noch einmal, 2 Deutsche unter den Top 10, 5 Deutsche unter den Top 20, ja, das ist jeder 4. Platz in den Top 20 geht nach Deutschland. Es war ja sowieso eins der größten Felder, sowohl bei den Age-Groupern als auch bei den Profis, waren wir, glaube ich, die zweitstärkste Nation.
Ja.
Und das zeichnet einfach den Sport bei uns aus. Der Triathlon-Sport ist von der Aufmerksamkeit her langstreckenlastig. Und was mir noch besonders hängen geblieben ist bei den Profis, ist jetzt, dass aus deutscher Sicht eigentlich niemand dabei ist, der so diese ganzen Wege über Nationalmannschaft, Kurzdistanz und so weiter gemacht hat, wie es Anne Haug gemacht hat, wie es Jan Frodeno gemacht hat. Ne, sondern das sind alles Eigengewächse des Langstreckensports, die natürlich auch auf kürzeren Distanzen gestartet sind und Xterra-Erfahrung haben und Duathlon-Erfahrung wie Merle Brunet, ja, die ja dann auch im Nationaltrikot unterwegs war, wenn sie oder ist, wenn sie da mal wieder Weltmeisterin wird. Ja. Aber das ist eine Besonderheit in Deutschland gerade. International ist es ja auch anders. Ja. Also eine Solveig Løfseth, die war bei Olympia, die ist in Kaderstrukturen groß geworden. Das hat sie auch gesagt, sich bei ihren Trainern und System bedankt. Ja.
Vor allen Dingen, schön war der Dank an ihren Schwimmtrainer, der sie beiseite genommen hat, als sie noch Schwimmerin gesagt hat, es wäre vielleicht besser, wenn du dir einen anderen Sport suchst.
Ja, ja.
Aber es hat natürlich dann sehr hart geklungen, aber letztendlich hat er erkannt, ihr Potenzial reicht nicht, um eine erfolgreiche Schwimmerin zu sein, aber ihr Arbeitseifer, ihr Spaß am Training und auch am Schwimmtraining, der ist auf jeden Fall gut, um eine sehr, sehr gute Triathletin zu werden. Von daher muss man sagen, auch jetzt, ja, hat sie auch gesagt, sie war 15, glaube ich, zu der Zeit, eine sehr, sehr harte Worte waren es die richtigen und man sieht, wo es hingeführt hat.
Ja, ja, Lucy Charles-Buckley, ja, ähnliche Geschichte. Ja. Knapp vorbei am großen Ziel Olympia, dann werde ich mal Triathletin und ja, was daraus geworden ist, sehen wir.
Ja, 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 ja.
Ja, was bleibt noch vom ganzen Thema Kona Ironman WM 2025?
Es war die letzte Frauen-WM.
Ja.
Ich höre quasi jetzt schon die Sätze, das war total gut, früher war alles besser und so weiter. Ich fand schon immer, dass die geteilten Renntage was für sich haben, dass es aber diese räumliche Trennung einfach nicht gut ist, aus meiner Sicht. Mhm. Das hat Ironman korrigiert auf, so wie Ironman sagt, Wunsch seiner Kunden. Dann dürfen wir nicht vergessen, es geht nicht nur um die Profis, sondern es geht auch um die Age-Grouper.
Ja.
Und deren Wunsch war es, dass es einen Ort gibt und der heißt Hawaii. Auch wenn, wir haben es hier schon mal gesagt, der größte Wunsch war 2 Renntage auf Hawaii. Dieser Wunsch konnte nicht erfüllt werden. Die zweitmeist genannte Option war, okay, dann machen wir einen Renntag, Männer und Frauen zusammen, aber auf Hawaii. Das wird es jetzt wieder geben. Und ich bin gespannt, ob es Ironman gelingt, diese Aufmerksamkeit, die der Frauentriathlon durch diese einzelnen Renntage und durch diese WMs gewonnen hat, ob es ihnen gelingt, das einzubringen in diesen Doppelrenntag. Und das muss gelingen, weil ansonsten wäre es eine heftige Niederlage und ein herber Rückschlag, wenn man jetzt sehen würde, dass irgendwie Frauentriathlon nicht die Beachtung kriegt, die er verdient. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man da schon Ansätze sehen kann, zum Beispiel bei der T100, bei denen jetzt Splitscreens gemacht werden. Selbst also auch da gibt es ja nicht an allen Renntagen, also da gab es ja das auch schon mal, unterschiedliche Renntage, aber die zeitversetzt starten und jetzt beide gleichzeitig, die bekommen das ganz gut hin, dass es da kein Aufmerksamkeitsdefizit gibt, wenn die da zusammen racen. Mhm. Da kann man sich schon mal ein Beispiel dran nehmen. Das muss passieren, das erwarte ich einfach, dass es auch in der Übertragung dann auch genau so gemacht wird, ne? Und nicht Männer, 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 Männer und dann irgendwann, ja, was ist eigentlich bei den Frauen los? Das wäre ein krasser Rückschritt und den darf es nicht geben.
Den darf es nicht geben, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass man auch Unterschiede sehen kann zwischen der reinen Frauen-WM vor 2 Jahren und der gestrigen, in der ganzen Woche hier. Ich fand doch, dass die Aufmerksamkeit im Vorfeld sehr gering war. Wir haben es an allen Stellen gesehen, es sind deutlich weniger Menschen hier in der Stadt gewesen. Im Pressezentrum war so wenig los wie nie. Es wirkte alles etwas entspannter. Vor 2 Jahren war das so eine Art Aufbruchstimmung, weil es wird ja jetzt immer so sein. Jetzt wissen wir, es wird nicht immer so sein. Und von daher war das nochmal so eine WM, wo vielleicht auch viele gesagt haben, ach, dann spare ich diese teure Reise und im nächsten Jahr, wenn alles größer ist und alles so wie früher, dann brauche ich die Kohle, weil es wird wahrscheinlich wieder alles teurer werden. Also es war schon etwas gedämpft hier und das Rennen, wie es gelaufen ist, war das Beste, was passieren konnte. Yes. Ja, weil es gibt jetzt Themen, über die jeder redet. Und das wäre jetzt halt die große Frage. Hätten wir gestern oder vorgestern ein Ergebnis gehabt, es gewinnen erstmal drei norwegische Männer und eine Stunde später dann noch eine norwegische Frau. Hätte es das Drama bei den Frauen nicht gegeben, wäre das, glaube ich, fast ein bisschen untergegangen, das Frauenrennen.
Ja, das ist natürlich jetzt sehr spekulativ. Ja. Aber ich glaube schon, dass das gelingen kann. Ich denke, da hätten wir, weiß gar nicht, da hätte für die Analyse die Stunden gar nicht gereicht. Also nicht, dass wir nicht jetzt auch schon überstanden haben würden. Aber
wir sind gegrillt, ja.
Es ist tatsächlich so, dass ja, stell mir vor, die beiden Ergebnisse, die wir jetzt hatten, jetzt und die beiden Rennen zusammen in einem, das ist einfach verrückt. Da kann man sich schon, glaube ich, drauf freuen.
Ja,
also
ja.
Es ist halt noch mehr Action. Es wird auch nicht jedes Rennen in der Zukunft wird so spannend sein und wird diese Dramatik haben. Aber ich glaube, die Chancen stehen gut, dass es weiter so interessant bleibt. Die Protagonistinnen bleiben die gleichen.
Ja. Ich meine, der Ball liegt jetzt da. Der Ball liegt sowohl bei Ironman, die jetzt natürlich die Chance nutzen müssen, im nächsten Jahr das Ganze auch richtig zu zelebrieren hier. Und zwar richtig und gleichwertig zu zelebrieren. Der Ball liegt auch bei uns, wobei ich glaube, dass wir das in der Vergangenheit ja schon gemacht haben, dass wir Männer und Frauen gleichwertig betrachtet haben und auch Profis und Age-Grupper. Das ist uns ja immer wichtig gewesen, auch in der Vergangenheit. Und das ist ja auch jetzt für uns aufgegangen. Wir haben ja hier den gleichen Aufwand reingesteckt, wie wir ihn in Nizza reingesteckt haben und wie wir ihn in der Vergangenheit hier reingesteckt haben. Und das wird uns ja auch wieder gespiegelt. Wir haben uns angeschaut, wie funktioniert unsere Berichterstattung auf YouTube und so weiter. Und da sehen wir zum Glück keinen großen Unterschied. Die Aufmerksamkeit ist da. Ja, und die Aufmerksamkeit ist auf einer Laura Philipp genauso stark wie auf einem Patrick Lange. Und das gilt natürlich für alle anderen Profis auch. Und jetzt geht es darum, eben dieses Jahr zu nutzen und den Sport insgesamt voranzutreiben.
Absolut. Ja, das sind wahre Worte. Was ist noch hängen geblieben? Eine Sache, um nochmal zu den Age-Groupern nochmal zu kommen, und das war gestern, fand ich bei der Siegerehrung nochmal, ich hole nicht häufig so das Telefon raus, um irgendwelche Leute zu fotografieren und festzuhalten, so für mich privat, aber als die Siegerin der Altersklasse 80 bis 84 auf die Bühne gerufen wurde, da fielen mir fast die Worte, wie viel Bewunderung ich dafür habe. Und gleichzeitig, wie motivierend und auch mahnend das ist, dass man gut mit sich umgeht und guckt, dass man nicht irgendwann mit 70 einem einfällt, ich hätte mal was machen sollen, sondern dass man einfach jetzt dran bleibt und sagt, irgendwie, ich muss gesund bleiben, damit ich nicht hier beim Ironman starten kann. Wenn es kommt, dann kommt's, aber damit man einfach weiterhin fit ist. Und das war gestern schon echt cool zu sehen, von der jüngsten Altersklasse, ne, bis zur ältesten. Die jüngste war, glaube ich, 20, die älteste 80. Das ist eine Riesenspanne, und was dazwischen für gigantische Leistungen erbracht werden, das ist beeindruckend.
Ja, Natalie Grabo ist die junge Frau, oder wie Paul Kay es ausgedrückt hatte, er sagte, die weiseste Teilnehmerin hier unter den 1635, die gestartet sind. Und das sind halt die Geschichten, die Ironman schreibt, das sind die Szenen. Wurde begrüßt dann im Ziel von Cheryl Grünfeld, die wir ein paar Tage vorher schon erleben durften, als sie in die Hall of Fame eingeführt wurde, die 14 Mal die Ironman-Weltmeisterschaft gewonnen hat und bisher den Altersrekord für ein Finish hier in Kona gehalten hat, mit 78 Jahren. Jetzt sind wir bei 80 Jahren. Cheryl Grünfeld auf der Ziellinie als Solveig Lofsted eingelaufen ist, hielt sie das Zielbanner zusammen mit Jodie Collins, der Frau von John Collins. Ja, die waren beide hier, das Ehepaar Collins, die irgendwann mal diese verrückte Idee hatten, 1978, das Jahr, wo du geboren bist, wenn ich das so sagen darf. Also das ist Triathlon-Geschichte, die hier lebt, die hier zelebriert wird. Das sind so die kleinen Schmankerl, die diese Sportart ausmachen. Ja, die Sportart wird in drei Jahren 50 Jahre alt. Und ich bin sehr gespannt, was sich bis dahin noch entwickeln wird. Und das werden wir sicher auch zum Anlass nehmen, immer mal wieder zurückzugucken, wie war das früher. Und ich möchte gerade eine WhatsApp vorlesen, die ich heute bekommen habe, die mich sehr gefreut hat, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen von einer Nummer, die losgeht mit +49, wo ich den Namen gar nicht abgespeichert habe in meinem Telefon. Hallo Frank, habe deine Daily Triathlon Insider Videos in der letzten Woche genossen. Dann die Nacht am Fernseher zum Sonntag mit einem mega spannenden Marathon und gerade eben eure Nachlese. Super Schau mit täglich wechselnden Hawaii-Hemden. Gratulation. Dein ehemaliger Sportlehrer Martin Sülow.
Ach, wie schön. Ja.
Das ist der Mann, ohne den ich nicht hier wäre.
Genau.
Das ist der Mann, der Triathlon im Landkreis Osnabrück groß gemacht hat damals, wo ich groß geworden bin. Der war Sportlehrer an meiner Grundschule und ich habe erst viel später mit Triathlon angefangen. Der fuhr nämlich täglich von Wallenhorst, wo auch mein erster Triathlon-Verein war, nach Wissingen, wo meine Grundschule war, wo ich gewohnt habe, mit dem Fahrrad und kam immer wie ein bunter Hund vor der Haustür vorbei. Und irgendwann kam mir mal ins Gespräch und dann sagte er, komm doch mal vorbei zum Training und dann mach mal Triathlon. Und ja, so hat jeder sein Erlebnis, wo er gehuckt wurde, wie man sagt. Und ich glaube, dass die ganze Übertragung von dieser Weltmeisterschaft auch Werbung für den Sport war. Egal, egal ob es Solveig Lofset war oder Laura Philipp oder auch eine Taylor Nipp und eine Lucy Charles Barclay.
Ja, das gehört auch dazu, wieder aufzustehen, am nächsten Tag sich wieder hinzustellen und zu sagen, so ja, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
Ja, und auch vielleicht unsere Berichterstattung. Wir haben ein paar Feedbacks bekommen von Nicht-Triathleten, die irgendwie auf YouTube da gelandet sind und gesagt haben, hey, cooler Sport.
Ja. Ja, da nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die gucken, hören, lesen, uns unterstützen mit Abos. Das freut uns natürlich immer ganz besonders, weil das einfach notwendig ist. Das müssen wir halt einfach auch so sagen, dass wir machen es ja hier keinen Urlaub, sondern wir versuchen, den Sport nach Hause zu bringen. Und wenn dann uns Leute schreiben, dass ihnen das gut gefallen hat, dann geht das natürlich runter wie Öl. Das freut uns extrem. Wir sind hier auf der Straße, sind Autos vorbeigefahren, haben das Fenster runtergemacht.
Ja. Toll.
Das freut. Also das macht riesengroßen Spaß. Und dafür vielen, vielen Dank, dass ihr euch da so engagiert.
Ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir einen Deckel drauf. Auch dir vielen Dank, Nils.
Ja, dir auch.
Unserem ganzen Team, auch in Hamburg. Also es war eine große Woche. Wir sind sehr, sehr happy mit dieser Ironman-Weltmeisterschaft. Absolut. Freuen uns aufs nächste Jahr. Das nächste Jahr wird...
Ja, das ist ja noch nicht vorbei.
Wieder was Besonderes.
Ich meine, die 73-WM kommt noch. Ja. Wir haben noch eine T100-Weltmeisterin und einen Weltmeister zu küren. Und da geht ja noch einiges dieses Jahr.
Ja.
Und dann gehen auch schon wieder die ersten Rennen los für nächstes Jahr. Und dann sind wir wieder mittendrin.
Ja, heute geht aber auf jeden Fall noch unser Flug. Und zwar in 7,5 Stunden. So langsam setzt die jährliche Kona-Wehmut ein. Wir gehen noch durch die Souvenirshops, kaufen die Dinge in der Angst, dass man nie wieder hier hinkommt. Seit 25
man weiß
Jahren
nie.
Die gleichen Dinge.
Man weiß nie, Frank.
Ja, und von daher machen wir jetzt einen Deckel drauf und genießen noch die letzten Stunden hier unter der pazifischen Sonne. Damit sind wir raus. Mahalo, Dankeschön und bis bald.
Ciao. Thank you.